Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Geek Talk-Folge mit der Nummer 5820 und heute mit dabei habe ich eine Interview-Folge für euch. Auch in diesem Herbst aufgezeichnet, also schon ein bisschen älter, aber jetzt endlich veröffentlicht ein Gespräch mit Matthias Schüssler. Er ist ein Schweizer Journalist, Blogger und Podcaster und mit ihm habe ich über seinen Werdegang, über die Geschichte im Internet und vor allem auch darüber gesprochen, was der Unterschied zwischen einem Geek und einem Nerd ist, aber kleiner Spoiler sei schon mal erlaubt. Wir haben es wieder nicht geschafft herauszufinden, was der Unterschied ist. Hat unter anderem eine kleine Vorgeschichte. Ich war bei Ihnen im Podcast vor circa 2 Jahren schon mal zu Besuch im nerdtalk.ch im Podcast und da haben wir die Frage schon mal aufgeworfen und auch da nicht wirklich den Unterschied gefunden. Falls da ein Hörer oder Hörerin etwas weiß, gerne über die ganzen bekannten Kanäle. Aber jetzt würde ich doch sagen, Matthias, stell dich zuerst mal gleich selber vor und euch, liebe Hörer, viel Spaß beim Interview.
Oh je, das ist natürlich die Frage, vor der ich mich gefürchtet habe. Ich bin Journalist, ich bin Podcaster, ich bin Blogger, ich bin Nerd. Ich bin kein Geek, sondern ein Nerd.
Das habe ich mir groß markiert, genau, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen.
Eben, das ist bei uns auch eine lang anhaltende Diskussion, ob es einen Unterschied gibt, wenn ja, wie man den definieren würde. Das ist, glaube ich, wir sind noch, um da jetzt aufkeimendes Interesse schon mal im Keim zu ersticken, wir sind noch nicht zu einer abschließenden Unterscheidung gekommen. Und ja, ich glaube, das kennst du auch von dir, Martin. Wir sind einfach Leute mit einem wahnsinnigen Mitteilungsbedürfnis und auf welchen Kanälen sich dann das auslebt, da sind wir vielleicht nicht so festgelegt. Hauptsache, wir haben die Möglichkeit, uns mitzuteilen. Ich glaube, das ist das, auf was es uns ankommt. Und ja. Ich bin Journalist eigentlich und eben, wenn man mich, vielleicht das kann ich sagen dazu, wenn man mich fragen würde, bist du jetzt eher Nerd, eher Technikfan oder bist du eher Journalist, dann würde ich dazu neigen, eher Journalist zu sein und sagen, ich denke, ich kann irgendwie über alles schreiben und halte das auch für wichtig, dass ich nicht nur so in einer Nische gefangen bin. Und natürlich finde ich die Technik toll und da verstehe ich am meisten und die trifft noch so einen Nerv in mir. Aber eigentlich verstehe ich mich als Journalist, als Allrounder, der sich, und da kommen vielleicht meine Anfänge ins Spiel, wo ich noch Lokalreporter war und an den Gemeindeversammlungen saß und protokolliert habe, was da gesagt wurde. Da kommen diese Anfänge ins Spiel. Ich glaube, man muss als Journalist das auch immer können noch und sagen, jetzt, da ist ein Thema, von dem du keine Ahnung hast. Du hast 2-3 Tage Zeit. Arbeite dich ein, genau, und verstehe am Schluss, worum es geht. Und also das merkst du ja auch so als Lokalreporter, da reicht's ja auch in allem im Schnitt, wenn du ein bisschen mehr weißt als deine Leser. Du musst nicht der Professor sein, der einen Riesenvorsprung hat, sondern es reicht, wenn du ein bisschen mehr weißt, dass du den Lesern das erklären kannst, was sie nicht verstanden haben, und dann ist völlig okay.
Journalist, dann habe ich das richtig rausgehört, du hast damit schon begonnen, als es noch komplett auf Totholz war.
Ja, ist das richtig? Ich bin mit Zahlen wahnsinnig schlecht und für Jahresdaten und so. Irgendwann mal Anfang der 90er Jahre habe ich meine Matura gemacht und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich jetzt eigentlich tun? Ich könnte studieren gehen, habe ich dann auch so ein bisschen gemacht, habe ich mir überlegt, aber eigentlich würde ich die Praxis würde mich schon noch interessieren. Habe ich ein Volontariat gemacht beim Landboten hier in Winterthur, ebenso als rasender Reporter, und habe natürlich, wie das so war, immer so diese Jobs gekriegt, die sonst keiner machen wollte, oder so die gestandenen Redakteure, die wollten nicht noch abends in die Gemeinden raus, um da eine Gemeindeversammlung zu protokollieren, also waren die froh, wenn sie da den Volontär schicken konnten. Und ich habe das gemacht und da war natürlich noch eben noch das Internet, gab's dann mal so, aber natürlich noch nicht in meiner Wahrnehmung, und das war noch so klassischer Journalismus mit dem Notizblock, wohin gehen und was schreiben zu Hause auf der Schreibmaschine und dann das mittels Faxgerät in die Redaktion übermitteln. Also ich habe das wirklich gefaxt dann noch.
Faxgerät, wow. Für die jüngeren Hörer kannst du das kurz erklären? Das war ein Gadget früher.
Also ich habe das nicht als Gadget empfunden, sondern einfach als Arbeitsinstrument. Man hat tatsächlich, ich habe was geschrieben ursprünglich auf einer Schreibmaschine. Ich glaube, ich hatte so eine Schreibmaschine, die hatte so einen Speicher. Und das war auch praktisch, weil wenn ich dann des Nachts, das war ja so eben, natürlich, wenn ich abends an einer Gemeindeversammlung war, dann habe ich das noch im Nachgang geschrieben. Und um 11, 12 dann auf meiner Schreibmaschine. Und wenn die mechanisch, dann habe ich mich sehr unbeliebt gemacht im Haus, weil das hat dann so gehämmert durchs ganze Haus durch. Oder das hat man gehört, ach, der war wieder an einer Gemeindeversammlung und schreibt jetzt einen Bericht. Und alle waren wach. Also man konnte das dann, es gab den Modus, wo man das in den Speicher schreiben konnte. Irgendwie so, glaube ich, 6000 Zeichen oder so. Musste ich immer drunter bleiben, war auch, die Redaktion war froh dann natürlich. Und dann konnte ich das am Morgen ausdrucken und dann hat das geklungen wie so ein Maschinengewehr, weil der hat dann so mit, was weiß ich was.
Ratter, ratter.
Genau, so vielleicht 60 Zeichen oder 100 Zeichen die Minute hat er dann das ausgedruckt und auf Papier und ich konnte das an die Redaktion übermitteln oder das per Fax dann, indem ich das Papier genommen habe, in das Gerät eingespannt, Telefonnummer gewählt und das kam dann über die Leitung übermittelt. Als Bild, als Pixelbild wurde das übermittelt und dann durfte das jemand da dann abtippen, stelle ich mir vor. Ein anderer Praktikant wahrscheinlich.
In wunderschöner Qualität damals noch.
Ja.
Also die Faxgeschichten, meine ich.
Ja, genau. Also die, je nachdem, also die waren dann auch zwischen schwer lesbar bis knapp nicht mehr zu entziffern, gab es alles, ja. Und irgendwann mal gab es dann tatsächlich die Mailbox, wo ich dann, da erinnere ich mich, ich weiß aber nicht mehr genau, ich glaube, ich hatte dann mal einen Computer mit einem Modem dran und dann konnte ich mich direkt bei der Redaktion einwählen und dann so eine Textdatei irgendwo über so ein ulkiges System ins richtige Verzeichnis reinstellen.
Liebe junge Zuhörer, wir befinden uns immer noch dezent vor dem Jahr 2000.
Ja, ungefähr ein Jahrzehnt. Und,
genau.
Aber es ging dann natürlich Schlag auf Schlag. Ich bin dann, wann war denn das? Wahrscheinlich so 96, habe ich während meines Studiums, das da so vor sich hin plätscherte, habe ich gefunden, ja, jetzt muss ich wieder mal was tun. Bin ich dann beim Publisher. Und das war wirklich ein Job, den habe ich lange, lange gemacht. Den habe ich von etwa 96 bis wahrscheinlich etwa 2018 oder so, als dann der Gründer der ganzen Sache ihn verkauft hat, bin ich da dann auch zum alten Eisen quasi verfrachtet worden. Und da ging es um Desktop-Publishing und da war man dann natürlich auch technisch vorn mit dabei. Das hatte ursprünglich, gab es zur Zeitschrift gehörend eine Mailbox, wo man sich einwählen konnte, um dann so die Patches runterzuladen und so. Die habe ich dann auch betreut. Da hat man dann schon früh auch, gab es eine Website und so. Da konnte ich dann das Internet sowohl als Konsument als auch als Produzent wirklich schon so ab 96 in vollen Zügen genießen. Ja, habe ich auch gemacht, natürlich.
Dann ging es da über die Jahrtausendwende hinüber. Wann hast du das Bloggen für dich entdeckt?
Bloggen war ich wahrscheinlich wirklich ein Spätberufener. Eine Webseite hatte ich wahrscheinlich schon so ab 97. Da hatte ich einfach so ein paar, bei diesem Publisher.ch habe ich mir dann einfach eine persönliche Seite eingerichtet, wo ich ein paar Dinge drauf hatte. Und dann fand ich aber irgendwann mal so, glaube ich, um die Jahrtausenderwende herum fand ich jetzt, nein, ich muss da selbst was haben. Und habe dann so mein Clickomania.ch ist dann entstanden, wahrscheinlich schätzungsweise Ende 1999. Und also wahrscheinlich habe ich das 20 Jahre Jubiläum verpasst, fällt mir ein. Aber egal, ich bin ja auch nicht so der der Jubiläums.
Aufs auf Jubiläum rumgreiten.
Feiern und so. Und da war aber vor allem, ich habe ja dann so das Spiel programmiert, das Clickomania, was auch dieser Webseite dann ihren Namen gegeben hat. Das war auch so, zu dem Spiel bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte mal so, die Spielidee war auch geklaut. Also das nennt man heute, ich weiß gar nicht, wie es eigentlich hieß. Egal, kannst du, wenn du's dich interessiert, kann ich dir das für die Shownotes nachliefern. Aber es war
sehr gerne, ja.
So ein plumpes Spiel, wo man Steine wegklicken musste. Und das Ziel war, eine Spielfläche, die anfänglich völlig mit Steinen voll war, am Schluss leer zu kriegen, oder? Und indem man mehrfarbige Steine, die nebeneinander lagen, die konnte man wegklicken, sind die Steine oberhalb nachgerutscht und gaben immer neue Muster. Und so musste man eine gewisse Strategie entwickeln, dass man am Schluss das Ding wirklich leer kriegt. Und
sauber gekriegt hat.
Eine geklaute Idee, die ich, weil ich mich fürs Programmieren so mit Delphi damals, also Pascal, interessiert habe, habe ich das so als Fingerübung umgesetzt, und das fanden dann die Leute in meinem Umkreis interessant. Ich habe das dann so als Postcardware gemacht, also das ins Internet gestellt auf meine Website, und man musste mir, oder man sollte, wenn man es gespielt hat, mir eine Postkarte schicken. Und das ging dann viral, würde man heute sagen. Das kannte man damals noch nicht, den Begriff. Also ich habe wahrscheinlich 3-4 riesige Bananenkisten voll mit Postkarten, die noch immer im Keller bei meinen Eltern lagern. Und es kam heute, oder nicht heute, nicht direkt heute, aber meine Mutter hat mir dann vor 2-3 Wochen nochmal wieder eine Postkarte gebracht, also auch mehr als 20 Jahre später. Und ich würde sagen, wahrscheinlich so 16, 17 Jahre, nachdem ich mit Postcardware eigentlich aufgehört habe, weil es mir einfach zu viel wurde, kommen immer noch Postkarten. Das ist echt verblüffend. Ich würde sagen, das sind wahrscheinlich so 20, 30 Kilos an Postkarten, die gekommen sind im Laufe der Zeit.
Das ist ja definitiv viral, ja, für die damalige Zeit.
Genau. Und es war dann auch, ich habe auch einige so an Computerzeitschriften, wo das dann auf den CDs, also das kennen die jungen Leute auch nicht mehr, man ging an den Kiosk, hat eine Computerzeitschrift gekauft, um sich zu informieren, was da passiert ist, so in der Welt
des Digitalen.
Des, ja. Digitalen, genau. Und da waren oft so CDs drauf, CDs, die man dann einschieben konnte und sich halt Spiele und Programme da von dieser CD ziehen konnte, die man nicht herunterladen wollte. Und da waren auch an vielen, auf so CDs waren da, war mein Spiel drauf. Ich habe da russische Computerzeitschriften, wo das drauf war. Portugiesisch weiß ich jetzt nicht, oder, also ich bring's nicht mehr zusammen, aber wirklich auch in vielen Ländern, auf diese Weise hat sich dann dieses Spiel noch verbreitet, was ich natürlich gerne eben so, wenn dann die jungen Leute erzählen, wie auf Insta ihr Post viral ging, kann ich sagen, ja, aber hört mal, zu meiner Zeit war es natürlich noch viel cooler, wenn das so quasi so semi-digital auch mit CDs und so etwas viral ging.
Die drei Kisten, kamen die relativ aufs Mal, oder hat sich das verteilt? Ich frage nur wegen dem Postboten. Hat der sich gewundert, dass da immer wieder?
Der hat sich sehr gewundert, ja. Ich war auch nicht sehr beliebt, weil das natürlich viel Arbeit für die war. Und es gab natürlich schon so die Spitzen. Wahrscheinlich schätzungsweise, ich würde sagen so 98 bis 2003, 4 schätzungsweise. Und dann habe ich dann gesagt, irgendwann mal auch reingeschrieben, es ist jetzt Freeware, bitte schickt mir keine Postkarten mehr. Mein Briefträger hasst mich. Ja, es eben, wie das so ist, also die alten Versionen, die kriegst du auch nicht mehr aus dem Internet raus, und die eben, die spielen die Leute heute noch, obwohl sie auf Windows 10 funktioniert das Spiel eigentlich nicht mehr richtig. Also ich weiß nicht, wie die Leute, das sind wahrscheinlich all die Leute, die noch Windows XP haben.
Die Windows 10 verweigern.
Ja, genau.
Ich muss mal meine VM auspacken mit XP drauf.
Ja.
Dann das Bloggen, wie bist du zum Bloggen gekommen?
Genau, das war eigentlich deine Frage, die ich noch gar nicht beantwortet habe. Ich entschuldige mich.
Kein Problem.
Also ich bin auch der Meister der vom Thema abkommt. Ich glaube, mit dem Bloggen habe ich wahrscheinlich so 2007 und so oder so angefangen. Das könnte ich auch nachschauen jetzt. Und eben, ich hatte so diese Webseite, auf der vor allem dieses Spiel drauf war. Und dann fand ich aber irgendwie, ja, da ist dieses Spiel drauf und so. Es gab dann mal noch eine neue Variante, wo man auch so seine Highscores übermitteln konnte. Das war das drauf. Aber ich hatte einfach Lust, etwas mehr daraus zu machen. Und dann habe ich gefunden, ja, jetzt installiere ich mal so einen Blog. Ich hatte aber damals das Problem, dass ich, eben weil ich da irgendwie 1999 das Hosting mir ausgesucht habe, war das natürlich so ein absolut primitiver Server, auf dem meine Webseite lief. Da gab es keine Datenbank, da gab es quasi nichts. Also habe ich dann musste ich so ein Blogsystem suchen, das quasi mit Flatfile, also ohne Datenbank lief. Und damit habe
also kein WordPress?
Nein, kein WordPress. Es ist Flatpress. Es funktionierte ganz ähnlich wie WordPress. Und aber eben winzig im Vergleich zu WordPress. Da liefen vielleicht ein paar hundert Webseiten liefen damit weltweit. Und damit habe ich dann angefangen und so die ersten 3 Jahre dümpelte es dann so für sich hin. Und lustig wie es eigentlich, wie ich dann zum wirklich ernsthaften Bloggen gekommen bin, das war so, gab's die Jungen unter, ich klinge wahnsinnig alt, ich bin auch alt, ich werde.
Also, es tut mir auch leid, ich schieb dich da wirklich in eine alte Ecke, sorry.
Du kannst mir ja nachher von der Demografie deiner Hörer erzählen und sag, wie alt oder jung die eigentlich sind, vielleicht.
Total, das würde ich abgesteckt haben. Oder wie zu Hause, dass sich die Hörer fühlen.
Genau.
Fernab von TikTok.
Ja, eben TikTok verstehe ich nicht mehr. Ich bin wirklich diese Generation. Und Snapchat, bis heute ein Riesenrätsel. Also eben, ich fand dann haben wir beim Tagi gab es dann so diese, kam das iPad auf und dann hat ja der Tagi auch diese große iPad-Version oder Ausgabe dieses Tagi gemacht, dann mit viel Zusatzinformationen und schön aufbereitet mit einer eigenen Redaktion, die auch diese Artikel aus der Zeitung nochmal toll fürs Tablet aufbereitet haben. Und da war dann die Idee, dass wir noch ein bisschen was extra machen. Und da gab es dieses Daily Digital, also so eine Rubrik mit digitalen Inhalten, Tipps, die da täglich kamen. Und die haben mein Kollege Roger Zedi damals und ich haben die gemeinsam bestritten. Und dann haben wir halt so täglich, so das war quasi wie Bloggen, aber in dieser iPad-App. Und dann hatten wir die Erlaubnis, diese Beiträge auch nochmal separat zu verwenden. Und ich habe die mit einer gewissen Verzögerung dann auch auf meinen Blog drauf getan. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich schreibe so 2 bis 3 Beiträge pro Woche für dieses Daily Digital. Dann wäre es eigentlich schön, wenn man 5 Beiträge hätte und habe dann angefangen aufzufüllen. Und dann, wie es so geht, ist diese Tablet-Variante des Tagi den Weg alles Irdischen gegangen. Und dann habe ich gedacht, soll ich jetzt wieder zu diesem sporadischen Rhythmus zurückkehren? Nein, und dann hat mich aber der Ehrgeiz gepackt und seitdem versuche ich 5-mal die Woche zu bloggen, was ein Unsinn ist und wo ich mich immer wieder selbst verfluche, aber ich mach's trotzdem.
Eine gewisse Messlatte muss man ja haben.
Ja, das ist so dieser ungesunde Ehrgeiz, den einen dann packt. Ich nehme an, so wenn ich deinen Ausstoß ansehe und deine Verbreitung im Netz, dann denke ich, der ist wahrscheinlich noch schlimmer, was das angeht, als ich. Aber
ich habe auch so meine internen Vorstellungen, wie viel Output pro Woche rausgehen soll. Lustigerweise Anfang Jahr immer Vollgas, dann lässt es grausam nach und am Ende vom Jahr, keine Ahnung, wie ich das irgendwie schaffe, habe ich die Zahlen dennoch erreicht. Ja. Also keine Ahnung wie, aber eben, ich bin keiner, der auf Punkt liefern kann in dem Sinne, also schon, aber nicht gezwungenermaßen, weil wenn ich gezwungenermaßen bloggen müsste, würde ich wahrscheinlich den Spaß verlieren.
Ja.
Und deshalb passiert das halt einfach.
Das verstehe ich natürlich. Meine Erfahrung war dann einfach, dass wenn du regelmäßig bloggst, gegenüber diesem sporadischen, also mehr impulsgesteuerten Bloggen, es kriegt eine ganz andere Dynamik. Du hast eine andere Leserschaft, die Leute bleiben mehr dran. Und du, also es wird auch automatisch relevanter, was du produzierst, weil, also die, also ich meine, meine anfänglichen Blogposts, die muss man eigentlich nicht mehr lesen. Das war so, das würde man heute in den Tweet reinpacken oder in einen Facebook, Post, der nach 3 Stunden nicht mehr sichtbar ist, aber wo es auch gut ist, dass der nach 3 Stunden weg ist, weil er einfach keine Relevanz hat. Und wenn du das regelmäßig machst, musst du dir ein bisschen mehr, du kannst immer noch das tun, was du, wonach du lustig bist, aber du musst ein bisschen mehr dir überlegen und ja, einfach auch ein bisschen mehr Ehrgeiz reinstecken, oder?
Definitiv. Also eben die Regelmäßigkeit ist schon wichtig. Und auf meinen Hauptblogs habe ich auch meine gewissen, Ausschläge, die da sein müssen, weil sonst merke ich es auch für mich, da komme ich total aus dem Trott und das wäre dann auch nicht gut.
Und was ich auch sehe, was bei diesem Blog für mich inzwischen wirklich wichtig ist, der ist so zu einem Inkubator für Themen geworden. Also ich sehe eben beim Journalismus, der heute schon eine ganz andere Taktung hat, als ich damit angefangen habe und wo man häufig, also das Problem ist einfach, dass es schwierig ist, quasi Themen aufzugreifen, bei denen du dir nicht sicher bist, ob was draus wird, ob die genug hergeben, damit man wirklich so und so viel Zeichen in einer Zeitung oder auf einer großen Webseite, auf einer News-Plattform damit bespielen kann. Und dann eben, und wenn du eigentlich immer nur auf die sicheren Themen gehst, dann ist das gewisserweise schade, oder dann verpasst du viel, wo du im Nachhinein siehst, ja, ich war mir anfänglich nicht sicher, wie man dieses Thema angehen könnte, ob es was ist, wie ich das aufbereiten müsste. Und wenn du das für einen Blog tust, dann ist es kein Problem. Da kannst du mal anfangen und uns entwickeln und dann 3-mal drüber schlafen und dann nochmal einen Blogpost nachschieben. Und dann siehst du auch, jawohl, das ist irgendwie, das taugt was. Und dann kannst du es für die Zeitung nochmal ein bisschen seriöser angehen. Und das ist für mich inzwischen wirklich wichtig. Und ich sehe immer wieder, dass manchmal die spannendsten Themen so halb gar in meinem Blog angefangen haben. Und so rechtfertige ich das auch für mich, dass ich sagen kann, okay, das ist nicht einfach nur Spiel und Jux und Dollerei, sondern ich mache das als ernsthaftes Instrument für meinen richtigen Job.
Spannender Einsatz. Wie bist du dann zum Podcasten gekommen? Du bist ja prädestiniert, weil du hast ja vorher gesagt, und das finde ich spannend bei dir, du hast gesagt, du seist Meister des Abschweifens. Wie hast du das formuliert?
Ja, ich glaube irgendwie so, ja. Vom Thema abkommen. Das sieht man auch
vom Thema abkommen, genau.
Bei meinen Blogposts. Die machen meistens immer noch 3-4 Volten, bevor sie aufs Thema kommen, was natürlich viele hassen, oder? Und sagen, beim Bloggen, nein, du musst beim Bloggen gleich auf den Punkt und auch das kannst du nicht machen. So, da finde ich, ja, leckt mich. Ich mache das. Und genau, Podcast, das war Roger Zedig, den ich schon erwähnt habe, mein damaliger Digitalkollege, der war noch ein bisschen der größere Podcast-Fan als ich, glaube ich. Der hat schon, ich denke mal, wahrscheinlich 2006 und so, als das wirklich aufkam, hat er da also diese Podcasts gehört, This Week in Tech und so und so die Pioniere. Er war sogar mal bei Leo Laporte im Podcast-Studio, hat ein Selfie gemacht. Da gab es leider wir haben dann für den Tag einen gemeinsamen Podcast gestartet, der hieß Digitalk, so 2006, schätzungsweise im Herbst war das. Und den gab es da leider nicht mehr, sondern ich habe gesagt, er muss Leo Laporte irgendwie dazu zwingen. Wie nennt man das, so eine Erkennung, so eine Station-ID, würde man wahrscheinlich beim Radio sagen, einzusprechen, also im Sinn von Each time when I'm in Switzerland, I listen to Digitalk oder so. Hat er dann aber nicht gemacht und es gab ja auch an so einem Podcast schon nicht mehr. Und wir waren Pioniere und denke ich mal so in der Wann hast du angefangen mit Podcast?
Also nicht öffentliche 2005, 2006, so, also Ende 2005 und mit öffentlichen ist Ende 2009 losgegangen.
Okay, dann warst du inoffiziell sogar noch vor uns. Und also eben, das war damals wirklich auch offiziell, haben wir den gemacht mit Sponsoring. Also das hat dann so die Werbeabteilung oder die Inserateabteilung hat dann Sponsoring verkauft und die kamen dann auch, unsere Sponsoren, Anfang wurden die genannt und das war eigentlich, das hat gut funktioniert so bis 2008, so zur Wirtschaftskrise und dann haben sie gefunden, sie hätten jetzt keine Lust mehr, dieses Sponsoring zu machen und dann hat man auch gemerkt, dass so diese Leute, also die das auch noch nicht verstanden haben, wie das in den Podcasts mit der Werbung funktioniert. Und das war dann halt so sehr auf Reichweite getrimmt und alles. Und wie ich denke,
das ist das, was Podcast nicht ist, ja.
Genau. Also, genau. Ja, genau. Wir hatten eine gute Reichweite, denke ich mal, aber für die Leute, die darauf schielen, hat's halt nicht funktioniert. Und dann ist aber gerade so in Winterthur dann dieses Stadtfilter, so das alternative Radio, ist da losgegangen mit, hat den Sendebetrieb, das hat dann schon mal so ein Testlauf gemacht, ein paar Jahre früher, aber da ging es dann regulär los mit dem Backcom, mit der Konzession. Und da fand ich, ja, okay, das wäre jetzt gerade eine gute Gelegenheit, mit dem Podcast aufzuhören und da dann diesen Digitalmagazin, wie es ursprünglich heißt, inzwischen heißt Nerdfunk, damit weiterzumachen. Und das tue ich seither, ja.
Genau, ihr habt ja die schöne, wie sagt man dem, den großen Vorteil, dass ihr ein Radiostudio habt.
Da bist du ein bisschen neidisch, oder?
Ich hätte das extrem gerne. Ist bei uns natürlich unglaublich schlecht umsetzbar, weil, ja, Distanz, Deutschland, Österreich und immer reinfliegen und so weiter, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ja, natürlich halt so ein schönes Studio. Ich habe hier auch viel Technik, aber ich habe keinen abgetrennten Raum und alles drum und dran. Das ist schon cool, ja, definitiv.
Das ist
cool. Neid kenne ich nicht. Ich freue mich für Leute, die sowas haben. Ja.
Ich finde auch, ich mache das sehr gern im Studio und habe jetzt auch wirklich gemerkt, während dem Shutdown, wo aber auch das Studio zu war und wir von zu Hause aus das gemacht haben, ich glaube und ich habe jetzt noch keine wirklich Feedbacks von Hörern gehabt, ich würde mich interessieren, ob die das auch so empfunden haben. Aber ich fand so unsere Sendungen, die wir eben so in diesem Home-Studio gemacht haben, die waren nicht gut im Vergleich zu denen, die wir aus dem Studio gemacht haben.
Und findest du jetzt von der Audioqualität oder vom Output her?
Nee, Audioqualität. Ja gut, wir hatten da auch mit verschiedenen Dingen experimentiert, wie wir eben das nicht mit Skype aufnehmen müssen. Das hat, wenn es funktioniert hat, war die Audioqualität top. Manchmal so 2-3 Mal hat es nicht gut funktioniert und da musste ich eine Folge warten. Die hat dann wirklich schäbig geklungen, aber das war ein Ausreißer. Also das würde ich jetzt sagen, nee, das war es nicht, sondern mehr einfach vor allem, ich glaube, meine Performance. Ich bin besser, wenn ich ins Studio gehe und dann bin ich da und weiß, Punkt 7:30 fangen wir an und wir müssen Punkt 8 sollten wir fertig sein und dann hat das einfach eine andere Dynamik, als wenn du sagst, ja, jetzt sind alle mal da, wann wollen wir anfangen, dann holt sich einer noch einen Kaffee und so und also wenn du merkst, du sendest live, ich bin alerter, ich habe mehr Druck oder ich gebe mehr Gas, das ist das und das gefällt mir einfach besser an mir. Ist aber vielleicht könnte man das dann auch, also wenn wir jetzt noch 2 Jahre lang Corona haben, dann lerne ich das dann vielleicht auch noch.
Ich wollte gerade sagen, zum einen, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn es während dieses Lockdowns immer wieder hieß, jetzt müssen wir alle umstellen und Podcast über Internet und bla bla bla, da habe ich müde gelächelt, weil ja, seit 2009 eben öffentlich mache ich nichts anderes. Wir haben zweimal lokal aufgezeichnet vor Ort, weil es sich ergeben hat, aber ansonsten immer nur übers Internet, wir kennen das nicht anders.
Ja.
Und da, ich glaube, das lernt man auch, die Dynamik. Wir haben auch nie mit Video gepodcastet. Also ich habe meine Podcaster nie gesehen. Ich habe gelernt, es rauszuhören, wie es ihnen geht, wie sie sprechen, wo sie reinkommen möchten, wo nicht. Das ist etwas, was man lernen kann.
Ja.
Und so wie ich dich da erlebt habe im Radiostudio, wo ich mal zu Gast war bei euch im Nerdfunk, du hast ja natürlich auch immer deine Leute, also deine Leute, das Team, immer im Blick und siehst und gehst auf die nächste Frage. Es ist schon recht getaktet. Ich glaube, das ist dann schwieriger, so von 0 auf 100 auch von zu Hause aus machen zu können. Ja. Zumal du zu Hause nicht stehst. Und jetzt bin ich ruhig. Sorry.
Genau, das ist das Problem. Oder das sieht man, ich glaube vor allem so diese Latenz auch zwischen, wenn das noch über WLAN geht, ich habe da Riesenhoffnungen in 5G, dass man sagt, da geht ja die Latenz dann nochmal irgendwie wahnsinnig runter. Und wenn man das dann hinkriegt, dass man auch, wenn man auf Distanz miteinander spricht, eben das, ich werde sofort vorsichtiger, den Leuten eben sie zu unterbrechen oder irgendwo reinzugrätschen, weil die Gefahr, dass man sich ins Wort fällt, wird einfach sofort riesig. Und ich mag selbst nicht so diese Podcasts hören, wo man sich ständig unterbricht. Und man kann das, wenn in der Postproduktion dann noch so ein bisschen entschärfen, aber eben, es nimmt halt während der Aufnahme so ein bisschen die Dynamik raus und es wird tendenziell weniger, es geht weniger schnell hin und her, sondern es wird, und eben, ihr merkt das ja, gerade so Leute wie ich, die dann zu Monologen neigen und die dann auch unterbrochen gehören oder zwischendurch mal, das wird dann schwieriger. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich glaube, damit kann man lernen, umzugehen. Es ist wahrscheinlich wirklich ein Unterschied, wenn man das von Anfang an so macht und dann sich im Team so ein bisschen drauf einschießt, als wenn man gewohnt ist, wie wir im Studio zu sein und zu sehen, wer will was sagen, wer will reingrätschen, wen müsste man reinholen und dann plötzlich umschalten muss, als wenn man das schon immer, wie du gesagt hast, wenn du das spürst, dann ist das, glaube ich, weniger ein Problem.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Das ist so. Und das zeigt sich ja überall und immer wieder. Genau. Ja, woher kommt eigentlich der Name Mr. Klicko? Und was bedeutet der?
Oh je, das ist, also eigentlich kommt der von diesem Spiel her, Klickomania. Mhm. Und woher der Name des Spiels kommt, ich glaube, das war so eine Eingebung. Ich habe dann gefunden, ich muss das irgendwie benennen. Und da kann man ja sehr schnell klicken, wenn man Routine hat, kann man diese Steine kann man sehr schnelle Partien spielen. Also da klickt man wie wild auf seiner Maus rum. Und ich hatte dann auch riesige Korrespondenzen per Mail. Also ich habe da wahrscheinlich Zehntausende von Mails von Leuten, die mir auch geschrieben haben. Und ich habe die dann häufig einfach mit Mr. Klicko unterschrieben. Zuerst vielleicht Mr. Klickomania und dann wurde es mal kürzer, weil wenn du 10.000 Mails beantworten musst, dann sparst du Zeichen.
Spart man sich jedes Zeichen, ja.
Genau, und dann wurde Mr. Klicko draus und dann habe ich mich mal so bei Twitter angemeldet und so ist das dann entstanden. Aber es ist irgendwie, wenn ich wahrscheinlich eine Social-Media-Strategie hätte, dann hätte ich mir ein bisschen was Eleganteres und Schöneres überlegt. Aber es sind dann halt so diese Impulsentscheide, die dann irgendwie sich verfestigen und dann halt auch bleiben.
Ich kenne das ja selber auch mit Poughkeepsie. Wie schafft man in der heutigen Zeit, die ja sehr, sehr schnelllebig ist?
Ach genau, wir sind jetzt erst fertig mit meiner Vorstellung, oder? Sehe ich das richtig?
Vorstellungen, was du so tust. Ich habe es ein bisschen ausgedehnt. Das ist korrekt. Genau. Ja. Wie schafft man das in der heutigen Zeit, den Spagat zu schaffen zwischen schnellem Inhalt in diesem Internet, also diesen Klick-Überschriften und dem richtigen, guten Journalismus? Ist das noch möglich?
Ich glaube, es ist möglich und ich bin überzeugt, dass es möglich ist. Und wenn ich mal finde, dass es nicht mehr möglich ist, dann hänge ich meinen Beruf an den Nagel und werde Influencer. Also ich glaube, das ist wirklich so. Und es ist wirklich schwieriger geworden, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man so seine journalistischen Prinzipien immer im Hinterkopf hat. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, warum man etwas tut. Also so diese Relevanzkritiken oder Kriterien, die man gerade als Volontär auch eingebläut hat, so die W-Fragen eben, also dass du einfach mal erklären musst, was passiert ist, wenn du irgendwo bist, und dass du als Journalist dir immer überlegen musst, warum du etwas tust, warum es relevant ist. Und dass du es toll findest, das darf durchaus ein Kriterium sein, ein Aspekt, den du mit berücksichtigst. Aber dass du es toll findest, ist nicht einfach das einzige Kriterium, sondern es muss für deine Leserschaft wichtig sein, es muss irgendeine Bedeutung haben für die Gesellschaft, es muss irgendwie eine Veränderung, eine Neuerung sein und dass du dich damit beschäftigst. Also und dann halt einfach so das Handwerk ein bisschen beherrscht. Also eben und ich glaube, das ist im Tech-Journalismus wahrscheinlich noch schwieriger, als wenn du politischer Journalist bist, wo du natürlich vielleicht auch deine Vorlieben hast. Wobei, ich korrigiere mich, vielleicht ist es gar nicht einfacher. Also wenn du,
ich wollte gerade sagen, wenn du eher links bist oder eher rechts bist, ist es wahrscheinlich schwierig, die gegenüberliegende Seite genauso gerecht zu behandeln.
Ja, also wenn du bei einer Zeitung arbeitest wie der NZZ, und
das kommt ja noch dazu,
die traditionellerweise der FDP nahe stand, heute ist das auch nicht mehr so klar. Ich fand es fast einfacher, als die NZZ einfach FDP-Positionen vertreten hat, als heute, wo sie dann manchmal sehr weit nach rechts driftet. Aber gut, das ist jetzt eine andere Diskussion. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, da eben, ich glaube, Hans-Joachim Friedrichs hat das mal gesagt, eben als Journalist machst du dich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Das heißt nicht, dass du gewisse Dinge nicht selbst toll finden darfst. Also ich glaube, das erwartet man heute weniger, dass du als Journalist dich so wirklich versuchst, zwanghaft objektiv zu geben und sagen, nein, ich habe jetzt keine Vorlieben. Wenn ich jetzt all diese Tech-Unternehmen anschaue, dann gibt's keines, was mir sympathischer wäre als das andere. Ich glaube, das nimmt dir ja auch keiner ab. Das
schon der erste Blick auf die Arbeitsgeräte, wenn sie frei gewählt sind und nicht vom Verlagshaus vorgegeben sind.
Ja, genau. Du musst dich ja selbst für etwas entscheiden und du hast deine persönlichen Vorlieben, das ist ja klar, aber dass das nicht so deinen Blick vernebelt, oder? Und dass du, ich glaube, das ist wichtig und das geht auch. Also ich kann auf dem Apple-Gerät arbeiten, ohne Apple-Fanboy zu sein. Und das muss man sich aber wirklich, glaube ich, immer wieder vor Augen halten. Und ja, und wahrscheinlich ist es journalistisch einfacher, wenn du sagst, ich würde jetzt zu den Fanboys predigen, dann hast du auch mehr einfach so deine fixe Zuhörerschaft, die du bei ihrer Begeisterung abholst, was einfacher ist, als wenn du sagst, nee, das finde ich jetzt nicht toll und immer wieder dich auch ein Tech-Konzern von Neuem überzeugen muss, dass das jetzt richtig ist, was sie tun. Und du eigentlich so diese skeptische bis ablehnende Grundhaltung dir bewahrst. Und ich merke, das wird tatsächlich auch mit dem Alter ein bisschen einfacher, weil so die Begeisterung für die Technik lässt bei mir nach, also nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel mich völlig kalt lassen würde, wenn ein neues Smartphone kommt oder so, aber man ist nicht mehr so leicht in...
Gehypt.
Genau, so in Begeisterung zu versetzen, oder wenn als 20-Jähriger, gerade wo das Internet neu war und jeder Computer 10-mal so schnell war wie der vorherige und so, da lässt du dich viel leichter in Begeisterung versetzen und... Aber heute finde ich, ja.
Ist aber auch schwierig, weil eben gerade jetzt in den letzten, ja, sagen wir von 2005 ab bis heute, das sind ja 15 Jahre, wenn ich rechnen könnte. Stimmt das? Ja, irgendwas in dem Dreh rum. Da ist ja brutal viel passiert. Ich meine, wir mögen uns alle an den Monkey erinnern, der da auf der Bühne rumgehüpft ist und später erzählt hat, dass ein iPhone wird nie jemand kaufen. Heute hat es alles revolutioniert und alles läuft nur noch darüber fast.
Genau, ja. Und aber eben, das heißt für mich auch, dass ich zum Beispiel bei all diesen Wearables von Anfang an recht skeptisch war und fand, ja, ich finde die interessant, ich probiere die aus, aber ich glaube kein Stück, dass die gleiche Revolution hinkriegen wie ein Smartphone zum Beispiel. Und ich war ja auch ebenso, gerade diese Apple Watch ist für mich ein gutes Beispiel, wo ich mir diese Skepsis bis heute bewahrt habe. Ich sehe inzwischen so ansatzweise, was sie bringt, aber ich laufe inzwischen mit einer rum, das ist tatsächlich so, da habe ich mich mal zwingen, erpressen lassen. Aber eben, ich glaube nicht, dass ich die einfach toll finde, weil es sie gibt, sondern ich muss da wirklich einen Anwendungszweck sehen und ich frage mich auch immer wieder, nützt die mir mehr, als dass sie mir auch wieder Arbeit aufbürdet, indem ich sie jeden Abend aufladen muss und das mehr und dann zwingt sie mich noch diese Ringe immer voll zu kriegen und nervt mich da diese die ganze Zeit.
Push-Meldungen.
Ja, genau. Und da ist die Frage, bringt mir das einen Mehrwert oder stresst sie mich nur?
Was war denn da der Grund, der dich dahin gebracht hat, schlussendlich? Also, du hast gesagt Erpressung.
Das ist jetzt auch wieder so ein Ding, wenn ich das, oder das könnte ein Ding sein, was man vielleicht rausschneiden müsste, wenn ich das jetzt zu offensiv erzähle. Aber, oha. Kennst du den neuen Apple-Pressemenschen, Uli?
Ja.
Den kennst du, genau, der hat gesagt, Matthias, jetzt du kannst nicht immer nur über Technik schreiben, ohne eine Apple Watch mal länger ausprobiert zu haben.
Und so hat sich das ergeben. Gut.
Und ich habe gefunden, ich kann das ausgezeichnet. Ich beweise doch das seit Jahren, dass ich das kann. Und dann finde er, nein, du bist nicht glaubwürdig, jetzt bitte mach das. Und er hat sie mir richtig gehend aufgedrängt. Ich habe gesagt, muss ich sie jetzt nehmen und so. Und dann hat er gesagt, doch, sonst werden wir unsere geheimen Armeen auf dich hätten. Nein, das hat er nicht gesagt. Aber er hat mir zu verstehen gegeben, dass seine Meinung, die er von mir hat, sehr leiden würde, wenn ich das jetzt nicht tun würde. Da habe ich gedacht, okay.
Gibt's etwas, was du an der Apple Watch schätzt?
Ja, das gibt es tatsächlich. Und eben, wir haben ja das auch vor kurzem mal so nach 5 Jahren, also es gibt's ja jetzt seit gut 5 Jahren, da haben Raffi und ich, Raphael Zeyer, mein Gespernli beim Tagi, ziehen wir mal so ein Fazit und ich habe dann geschrieben, okay, ich konnte mich anfreunden mit dir. Und was ich wirklich praktisch finde, ist, dass wenn ich mir an mein MacBook setze, dass sie dann das schon entsperrt hat. Und also diese Uhr als
Convenience.
Convenience einerseits, Bequemlichkeit, dass die mir meine Geräte entsperrt. Ich hätte das sehr gern auch bei meinen Windows-PCs. Also gerade auch im Büro.
Dafür habe ich eine Samsung-Uhr auf der rechten Seite zusätzlich.
Ja, genau, das wäre es vielleicht. Oder meinetwegen die Brille, ich warte auf die Brille.
Gut.
Und ich glaube auch so als zweiter Faktor, dass ich, wenn ich mich bei meinem beruflichen, beim Redaktionssystem anmelden muss, dass das dann mir den zweiten Faktor dass der auf der Uhr aufpoppt, das finde ich sehr praktisch.
Dass man unten zweimal den Knopf drücken muss und dann ist man eingeloggt. Ja, solche Dinge sind
solche
geil.
Dinge. Das Zahlen mit der Uhr finde ich wirklich toll. Und wenn ich meinen Swisspass mal noch auf der Uhr drauf hätte, Das fände ich, darauf warte ich. Und dann noch, also einfach alles, was ich in meinem Portemonnaie drin habe, in der Uhr, dass ich quasi nackt aus dem Haus gehen könnte, nur mit der Uhr bekleidet und das würde funktionieren. Das fände ich toll.
Das ist der Grund, weshalb ich mein Gea wieder gekündigt habe, weil ich will auf meiner Uhr das Billett zeigen. Jetzt kaufe ich die Bills wieder einzeln und schieße in die Wallet und dann kann ich dem Kondukteur die Uhr zeigen. Ich habe einfach Freude daran.
Ja. Genau, das, oh ja. So funktioniert es ja.
Spielzeug, aber das Spaß macht. Wenn wir gerade so bei Gadgets sind, du hast ganz früh begonnen mit Gadgets. Was war so dein erster Rechner? Nicht allzu tief abzutauchen, weißt du es noch?
Ich glaube, ich habe den beim Wobis gekauft. Das war so ein 386er Prozessor und ich glaube, ich habe 3600 Franken dafür bezahlt und allein die Maus hat 90 Franken gekostet, so viel weiß ich noch. Und war dann schon der war noch mit Windows 3.1.
3.1, ja.
Und dann schon mit Windows for Workgroups völlig, völlig überfordert.
Ja, das waren noch Zeiten.
Und aber eben, also den habe ich eigentlich mehrheitlich offline benutzt. Und ich glaube, wann hatte ich dann den? Das ist wirklich eine gute Frage. Den hatte ich wahrscheinlich so Anfang der 90er.
Und 85 bis 2007 gab es die.
2007? Hä?
Also jetzt muss ich mal... 386er waren... Muss man mal schnell... Nein, ich würde sagen, das war wahrscheinlich... Und es gab den 384er schon. Also das muss... Ja, bis 2007, das ist ja abartig. Den gab es ja noch... wieso gab es den noch so lange? Das muss irgendwas...
Weiß ich auch, der muss irgendwo in irgendwelche Drittweltländer exportiert worden sein.
Ja, oder wahrscheinlich irgendwelche Systeme, die immer noch am Leben erhalten werden mussten und so.
Weltraumschiffe und solche Geschichten.
Genau, schätze ich auch. Also ich würde so sagen, ja, Anfang der 90er hatte ich den und eben eigentlich so bis, würde sagen, so 97 wahrscheinlich offline, also wirklich noch so einfach, man hat das gemacht auf dem Gerät, was man so an Daten via Disketten und so reingekriegt hat. Und eben, was ich wirklich gern gemacht habe, ich habe damals noch so unsere Zeitschrift, das Dorfblatt betreut, was ich dann in einer raubkopierten Version von Aldus PageMaker gelayoutet habe. Das habe ich dann gemacht auf dem und das war so das, ja. Das war mein erstes Gadget.
Was waren so deine, um jetzt nicht alles durchzugehen, was du so hattest, was waren so deine Lieblings- oder deine liebsten Gadgets? Du hast vorhin mal das iPad angesprochen. Gehörte das dazu?
Nein, das iPad gehörte absolut nicht dazu. Ich bin auch heute, also ich brauche das iPad. Also ich habe eins eigentlich, aber ich arbeite mit dem fast nicht. Das ist meine Tochter, die ihre Videos draufschaut und ich könnte aber wunderbar ohne iPad leben. Und es ist aber eben, ich finde eigentlich meine Hauptarbeitsgeräte sind immer noch so die PCs. Ich bin nach wie vor ein klassischer PC-Mensch und das ist wahrscheinlich wirklich, da sieht man, wie wichtig die Sozialisation ist, weil gegenüber meinem Arbeitskollegen Raphael Zeyer beim Tagi, der alles mit den Tablets macht und darauf schwört und so, finde ich immer noch...
Gewisse Workflows gehen anders und besser und schneller und wie auch immer, auch auf dem Desktop vor allem.
Ja, und was ich gerne brauche, also eben, um bei den Wearables zu bleiben, meine Garmin-Uhr schätze ich inzwischen sehr, weil die heizt mich wirklich dazu an, meine Schritte täglich zu machen und was ich sehe, was mir gut tut. Mehr noch als die Apple Watch mit ihren Ringen, die mich da mehr plagt, finde ich. Und dann musst du auch noch stehen und musst dieses und jenes. Aber ich finde Garmin mehr einfach auch sportlich, finde ich. Die hat so einen klaren Fokus auf diesen Sportbereich, finde ich super. Und sonst, was sind eigentlich die Gadgets, was ich am meisten brauche? Ich habe immer noch gerne Spiegelreflexkamera, obwohl ich auch so immer in diesem Spannungsfeld zwischen, soll ich jetzt mir eine Systemkamera kaufen, bleibe ich bei diesem Spiegel, bei diesem optischen Sucher, so diese Dinge. Aber es sind für mich eigentlich, die Erkenntnis ist für mich, Gadgets sind eigentlich schon immer Dinge, die ich auch für meine Arbeit wirklich ernsthaft verwenden kann und benutzen kann.
Mit welchem Gerät bist du zum ersten Mal ins Internet gegangen damals? Und nachher komme ich dann wieder in die Zukunft, keine Angst.
Ich glaube, das war der klassische PC und wahrscheinlich schätzungsweise an der Uni, da irgendwie in der Bibliothek oder so. Und ich kann mich erinnern, dass ich wahrscheinlich tatsächlich irgendwann mal auch noch so in einem Internetcafé war, das war vielleicht sogar noch vor der keine Ahnung, also ich bring's nicht mehr genau zusammen, aber es war natürlich klassisch PC und da mal hinsitzen und gab's noch kein Google, noch kein Alta Vista und, sondern es gab so dieses Yahoo-Verzeichnis, wo man gesehen hat, also so quasi das Inhaltsverzeichnis des Internets.
Des Internets, ja.
Und gesehen habe, ach was, es gibt so viele, es gibt 30 Seiten, die sich irgendwie mit Spielen beschäftigen, das ist ja großartig. 30 Seiten, so viel kann ich ja im ganzen Leben nicht lesen.
Ja, heute haben wir 2-3 mehr.
Genau, ja. Ich. Vor allem eben so diese Wahrnehmung mit diesem Verzeichnis, das ist quasi so ein abgeschlossener, also so ein endlicher, ein Bereich. Endlicher Ort ist, versus was du dann mit den Suchmaschinen gesehen hast, dass es immer so viele Resultate in dieser Liste gibt, wie du niemals dir jemals ansehen kannst. Das ist, glaube ich, das war so mein erstes Aha-Erlebnis dann, nachdem ich gesehen habe, wie dieses Internet funktioniert und es am Anfang ebenso als überschaubar wahrgenommen habe, dann zu sehen, nein, das ist unendlich quasi in Anführungszeichen.
Wie gehst du als Papa um mit Technik? Darf man das fragen?
Das darf man selbstverständlich fragen. Ich glaube nicht so konsequent wie andere Eltern. Ich hab's leider, meine Tochter hat schon mich erlebt von kleinster Kindheit an, dass ich an diesem Handy rumgemacht habe. Da war ich leider nicht so konsequent wie andere, wo gesagt haben, nein, die soll erst ab diesem und jenem Alter mit Bildschirmen in Berührung kommen. Die hatte schon schnell mal, konnte sie diese Geräte auch kurz immer nur anschauen und heute darf sie auch, heute ist sie vier, ein bisschen mehr als vier, sie ist im Kindergarten, darf sie sich so ein bisschen Filme anschauen und tendenziell natürlich immer nur relativ kurz, also nicht einfach.
Was stundenweise auf die Seite legen.
Genau, was wir wirklich nicht machen, ist einfach Kind mit Tablet parken irgendwo. Also das finde ich auch, das haben wir dann so in den Ferien auch schon mal, als wir so in einem Familienresort waren, wo man gesehen hat, da sind dann Dutzende von Familien, die auch beim Essen, da hockt das Kind mit seinem Tablet in der Hand, schaut sich irgendwas an und die Eltern machen irgendwas. Das finde ich immer nicht so toll, sondern wir sitzen daneben, schauen, was sie schaut und sagen dann mal auch, jetzt ist wieder gut und dann darf sie auch vielleicht noch ein, zwei Spiele machen oder so, ein bisschen mit der App. Die Maus-App findet sie toll, immer noch da ein bisschen rumklicken und so und dann ist aber auch mal wieder gut.
Auch wieder genügend?
Ja.
Ja, das ist schon etwas, was herausfordernd ist und was man gut anschauen muss als Papa oder Mama. Und eben, wie ihr es auch macht, begleitend.
Ja, aber ich finde immer noch, das ist wahrscheinlich einfacher noch in dem Alter, als wenn sie dann älter werden und eben auf dem Schulhof mit den ganzen Problemen, von denen man dann immer wieder liest und also eben von angefangen von Sexting bis zu diesen
Momo-Videos.
Und all das, wo du dann weißt, wie gehen wir dann damit um? Und eben so weit bin ich noch nicht als Papa. Ich nehme an, das kennst du schon eher. Und da weiß ich noch nicht genau, wie wir dann damit umgehen werden.
Ja, ich habe mir das damals ähnlich wie ihr das euch gesagt habt. Wir haben sie früh drangelassen, immer unter Beobachtung, also mit ihr zusammen in den meisten Fällen, auch nie eben parkiert und so weiter. Und jetzt auch später, sie haben Zugang, sie dürfen grundsätzlich überall rein, aber grundsätzlich wissen sie, dass wir mit ihnen anschauen. Am Anfang war es einmal die Woche, mittlerweile ist es einmal im Monat oder so. Schauen, was sie konsumiert haben und sie dann auch fragen, weshalb sie das konsumiert haben. Teilweise, weil sie es von Freunden und Kollegen mitbekommen haben und so weiter. Aktuell ist der Druck da, die halbe Schule hat schon ein Smartphone, unsere Tochter nicht. Und das wird noch spannend. Keine Ahnung, wie das endet.
Ja.
Aber wir glauben, dass ohne eben Beschränkung und so weiter könnte es funktionieren. Wir geben immer wieder mal iPad-Verbot oder auch Tablet-Verbot generell, auch Zugang zu den ganzen Streaming-Diensten, die wir aktuell nutzen, weil es übertrieben wurde oder wird, um einen gewissen Lerneffekt zu erzielen, hoffen wir zumindest. Mal schauen, wie das endet.
Finde ich spannend. Also da werde ich dich dann vielleicht auch noch ein, zwei Mal was fragen, wenn es dann soweit ist, weil ich glaube, es geht wahrscheinlich allen Eltern so oder zumindest so diesen Digital Immigrants, die wir ja, was so das angeht, alle sind. gegenüber unsere Kinder werden dann wahrscheinlich sagen, wir machen es ganz anders als unsere Eltern, weil die hatten ja keine Ahnung und dann kommt es vielleicht richtig aus. Aber ich glaube, wir müssen uns da wirklich so ein bisschen durchhangeln und auch uns gegenseitig beraten. Ja.
Definitiv. Ich habe auch schon diverse Strategien erarbeitet, wie ich das ihnen alles sperren und gezielt sperren und alles Mögliche kann. Also vorbereitet wäre ich. Ich hoffe nur, ich muss es nie einsetzen. Aber wir zeigen.
Ja, ich bin da natürlich auch nochmal so ein bisschen in einer ambivalenten Situation, weil ich ja immer finde, ich bin nicht so für diesen Überwachungsstaat und ich habe das Internet als noch so diesen völligen Raum der Freiheit erlebt, wo halt den man ausnutzen konnte. Und dann eben ging es natürlich steil bergab mit all den, weil es auch völlig naiv war natürlich, dass wir alle damals das Gefühl hatten, dass das Internet jetzt für das Gute und für die Demokratisierung des Wissens und der Meinungsfreiheit und alles genutzt wird und so. Und dann kam das böse Erwachen, aber trotzdem steckt das noch so in mir, dass ich eigentlich nicht überwachen möchte oder so, aber trotzdem so die Notwendigkeit eigentlich sehe. Und aber ich auch sehe, dass ich glaube, dass wenn man so macht, wie du es jetzt beschrieben hast, dass man nicht das nonstop macht, aber sie quasi die Kinder wissen müssen, dass sie das nicht unüberlegt machen sollten, was sie machen, sondern auch vielleicht mal Rechenschaft
hinterfragen,
darüber ablegen oder sich selbst einfach überlegen müssen, warum tue ich jetzt das? Also das ist ja wahrscheinlich, wenn du den Impuls liefern kannst, dann ist das wirklich sinnvoll.
Das ist die Hoffnung, dass das überschlägt und dass das ankommt und sie das dann auch so umsetzen. Das Allerschwierigste ist, ihnen zu sagen, weshalb sie jetzt ein Produkt toll finden, weil sie es jetzt bei irgendeinem Influencer auf TikTok gesehen haben.
Ja.
Warum das jetzt so toll ist, warum sie das unbedingt haben möchten, ihnen das beizubringen, wie das funktioniert und so weiter. Aber ja.
Ja, aber da ist vielleicht dieser journalistische Approach dann gar nicht mal so schlecht, dass man sagt, wir finden es jetzt nicht einfach toll, weil uns jemand gesagt hat, dass das toll ist, sondern wir analysieren jetzt selbst, was uns gefällt und sind mal skeptisch, gehen mal mit einer gewissen Grundhaltung ran, dass man Kritik an allem üben kann und überall ein Haar in der Suppe finden kann und dann am Schluss eine Abwägung macht, sagen, jawohl, wir sehen die Nachteile, aber aufgrund von diesen und jenen Vorteilen entscheiden wir uns jetzt dafür, das auch toll zu finden.
Das ist trotzdem toll zu finden und es zu kaufen.
Genau, oder immer. Genau.
Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern erzählen möchtest?
Ups, das ist jetzt die ganz knallharte Frage, die du mir jetzt da vor den Latz knallst. Eben diese Geek- und Nerd-Frage, die habe ich dir schon gestellt in unserer Sendung.
Und was habe ich damals geantwortet?
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Und ich glaube, wahrscheinlich gibt es tatsächlich irgendwie einen Unterschied, dass Nerds vielleicht tatsächlich mehr noch die Stubenhocker sind oder ursprünglich waren und so. Vielleicht hat das Geek noch ein bisschen den aufmüpfigeren. Ja, vielleicht das, genau. Aber ich glaube, grundsätzlich finde ich es toll, dass wir so den Lifestyle den finde ich je länger, je mehr auch toll, indem man findet, es heißt ja auch eben genau das, was ich meine, dass man sich nicht mit irgendwas abspeisen lässt oder dass man sich Dinge genau wissen will, dass man
reinörden,
genau, analytisch und sich nicht einfach irgendein X für ein U vormachen lässt. Und drum empfinde ich uns auch so ein bisschen einen Gegenentwurf für die Influencer und deren Gefolgschaft. Und das würde mich interessieren, ob dass die Zuhörer des Geek Talk, ob die das auch so empfinden.
Das ist eine gute Frage. Gebe ich gerne raus. Also respektive, Sie haben es ja jetzt gehört. Feedback wie immer über Kommentare, über Social Media und all die anderen Wege, E-Mail, wie ihr uns erreicht, wisst ihr ja. Dann habe ich aber noch eine kleine Schlussfrage. Du wurdest von deiner Frau gezwungen, deinen Touch-ID-Zugriff freizugeben?
Woher weißt du
das? Wie kam denn das?
Ich habe das mal erzählt, ja.
Ich habe interne Quellen. Nee, das hast du mal im Podcast erzählt.
Ich glaube, ich habe das tatsächlich. Ja, das sind so.
Aber du hast es nicht ausgeführt, deshalb wollte ich nachfragen.
Ich glaube.
Wenn du darfst.
wie es genau entstanden ist. Meine Frau ist einfach wahnsinnig neugierig, das muss ich dazu sagen. Und sie, sie fand einfach mal, sie müsste sie hatte sicher einen guten Grund, an den ich mich jetzt überhaupt nicht mehr erinnere. Und ich fand, ja gut, also mit der alten, wie wir wissen, aus dem Datenschutzbereich völlig falschen Begründung, ich habe ja nichts zu verbergen, habe ich ihr den dann gegeben. Jetzt allerdings, seit ich aufs iPhone 11 mit Face ID umgestiegen bin, da habe ich gesagt, da kriegt sie jetzt keinen Zugang mehr zu den biometrischen Entsperrungsmöglichkeiten, weil die brauche ich beide. Selbst gibt ja einfach die normale Face ID und das alternative Erscheinungsbild, wo man eine zweite Person erfassen könnte. Aber wie gesagt, ich brauche beide, nämlich für mit Brille und für ohne Brille, weil sonst erkennt mich das dämliche Telefon nicht. Und da habe ich jetzt ein bisschen meine Unabhängigkeit, meine informationellen Selbstbestimmung zurückbekommen, ja.
Ich musste nur schmunzeln. Meine Frau hat auch Touch-ID-Zugriff. Ich habe noch kein so modernes iPhone mit Face-ID. Aus dem einfachen Grund, sie sucht ständig ihr Telefon. Immer wenn sie aus dem Haus geht, sucht sie ihr Telefon. Und irgendwann war ich müde, sie anzurufen, jedes Mal anzurufen müssen. Gut, ich könnte sie auch von meiner Apple Watch aus machen oder von meiner Samsung Watch, je nachdem, was ich da gerade anhab, am zweiten Arm. Aber so hat sie einfach Zugriff, kann kurz sich jetzt selber anwählen und damit sich telefonieren. Damit sie ihr Telefon findet.
Sehr einfach. Gut. Ja, das ist einleuchtend.
Ja.
Ich muss natürlich noch sagen, dass im Umkehrschluss heißt es nicht, dass ich auf ihr Telefon zugreifen darf. Und sie hat ja da ihre Ausrede, ich behaupte, es ist eine Ausrede, obwohl es wahrscheinlich stimmt, was sie sagt. Sie sagt ja, dass sie bei einer Behörde arbeitet und da gewisse, weil das auch ein Arbeitsinstrument ist, gewisse Geheimhaltungspflichten hat und sie das mir gar nicht geben darf, damit ich irgendwie aus Versehen in der falschen App lande, oder?
Aber das ist ja bei dir eigentlich auch, weil als Journalist bekommst du ja Informationen von, wie heißen die Leute, die...
Informanten, ja, das stimmt. Quellenschutz, das wäre eigentlich tatsächlich sehr wichtig, ja, das stimmt. Das werde ich wahrscheinlich auch mal gegen sie verwenden, ja.
Es war fahrlässig von dir,
Touch-ID-Zugriff. Hoffentlich hört das mein Arbeitgeber nicht, sonst gibt es eine Abmahnung, ja.
Jetzt sind wir wieder im Vorgespräch, genau. Wunderbar. Wer mehr von dir erfahren möchte, dich gibt's, wie gesagt, oder wie man gehört hat, in Podcast-Form, also euch. Wir hatten ja schon den DigiChris hier mal zu Besuch. Nerdfunk.ch.
Genau.
Und die ganzen anderen Links zu dir, Facebook, Twitter, was hatten wir noch? LinkedIn, glaube ich, und Instagram sind allesamt auch in den Shownotes mit drin.
Ach, sehr gut. Ja, und sonst einfach clickomania.ch, da findet man mehr oder weniger alles. Also ich glaube, das ist so als... Wobei, ich weiß gar nicht, ob man meine Social-Media-Präsenzen findet man wahrscheinlich gar nicht. Das ist eine gute Idee, das könnte ich mal draufschreiben.
Ist aber bei mrclicko.de, was ist eigentlich das für eine Seite?
Jetzt machst du nochmal ein Fass auf, wo wir fast schon fertig waren. Das war so eine idiotische Spinneridee von mir, die ich mal Anfangsjahr hatte. Also wo ich fand, ich möchte jetzt mal eigentlich meine Präsenz in Deutschland noch ein bisschen ausweiten. Und die ursprüngliche Idee war einfach, so Kurzfassungen meiner viel zu langen Blogposts da zu veröffentlichen. Und das fand ich aber irgendwie schon nach etwa 3-4 Mal, wo ich das gemacht habe, fand ich das langweilig, nur mein Zeug zusammenzukürzen. Und was ich jetzt da mache, ich blogge genauso lange wie, oder so ausführlich und so ausschweifend, wie ich das schon mache auf meiner Hauptpräsenz, einfach aktueller und weniger geplant. Und das ist eigentlich noch toll, aber es ist was völlig anderes, als ich eigentlich ursprünglich machen wollte.
Wolltest damit, ja. Ja. Liebe Matthias, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Und ja, wer weiß, wir hören uns und lesen uns sicherlich wieder mal irgendwo in diesem Internet.
Würde mich freuen.
Gleichfalls. Liebe Hörer, gerne Feedback, Rückmeldungen, wie ihr möchtet. Und ja, je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao miteinander.
Hört mehr Geek Talk.